SWR 2 Kultur aktuell, der Podcast.
Mit einem strahlenden Lächeln, in einem dezenten hellgrauen Cardigan, einer Bluse und in einem Schottenrock, so sieht man Queen Elizabeth II. Auf den letzten Fotos. Gestern Abend ist die Queen im Alter von 96 Jahren gestorben, auf ihrem Sommersitz Schloss Balmoral. Gestorben ist sie also in Schottland. Ihre letzte Amtshandlung war es, Liz Truss zur Premierministerin zu ernennen, in einem Schottenrock. Die Queen hat sich stets aus dem politischen Tagesgeschäft herausgehalten, aber die Wahl ihrer Kleidung, der Hüte und natürlich der ganzen bunten Farben, darin konnte man immer wieder versteckte Botschaften vermuten. Zumindest konnte man gut darüber spekulieren, was die Queen hinter ihrem dezenten Lächeln wohl denkt. She never dressed down. Sie war nie nachlässig gekleidet. So fasst die Modetheoretikerin Barbara Finken den Stil der Queen zusammen. Guten Abend, Frau Finken.
Guten Abend.
Bei ihrem 70. Thronjubiläum, da trug die Queen ein Kawasaki-grünes Kostüm samt grünem Hut und für die Hochzeit ihres Enkels William wählte sie ein zitronengelbes Outfit. Frau Finken, war die Queen eine Modeikone?
Sie ist auf jeden Fall so eine Modeikone geworden und ich glaube auch deshalb, weil sie sich eigentlich so außergewöhnlich farbig, möchte ich fast sagen, anzog. Also sie war überhaupt nicht... Eben, sie dressed nie down, sondern sie trug wirklich die buntesten, die prunkvollsten, die sichtbarsten Farben, ja. Und dazu auch immer mit Hut, meistens noch mit Handschuhen oder oft mit Handschuhen, alles aufeinander abgestimmt. Das heißt, sie war eine alles andere in gewisser Weise überstrahlende Erscheinung. Einfach durch die Buntheit, die ja im bürgerlichen Zeitalter doch sehr dezent zurückgenommen wird, ja. Also Damen von Welt tragen dunkelblau oder beige, ja. Und dagegen hob sich doch dieses Magenta, dieses Froschgrün, dieses Zitronengelb, Sie haben es eben schon gesagt, dieses Petrolblau hob sich doch davon schon deutlich ab. Das heißt, die Königin geht hier eigentlich auf eine Tradition zurück, die im Adel eher verbreitet war, nämlich oder auch im Klerus, nämlich prunkvolle Farben zu tragen, die sich vor einem schwarzen, dumpfen, stumpfen bürgerlichen Hintergrund des dritten Etat zum Beispiel absetzen. Aber ich glaube, dass sie mit diesen prunkvollen Farben oder mit dieser Buntheit auch noch tatsächlich was anderes Symbolisches ausgedrückt hat. Nämlich, ich glaube, dass sie damit sich an ihre große Vorgängerin Elisabeth I. angelehnt hat, die ein ganz berühmtes Rainbow Portrait von sich hat malen lassen. Und der Regenbogen ist eigentlich das Vorzeichen der kosmischen Ordnung, des kosmischen Strahlens, der kosmischen Schönheit. Und ich glaube, mit diesen Farben hat die Königin eben auch dieses Regenbogenmoment gesetzt, Zierde des Kosmos zu sein, ja.
Genau, Sie haben die Regenbogenfarben der Queen angesprochen. Heutzutage, wenn man Regenbogen sieht, dann sieht man ihn oft auf Flaggen, die für eine diverse Gesellschaft stehen. Die Queen mit ihren Hofschneidern, ihren Maßkleidern, sie hatte ein ganzes Team, was ihre Kleidung katalogisiert und kuratiert hat. Dieses ganze System hinter der bunten, regenbogenfarbigen Mode der Queen, das deutet ja doch eher ja, auf eine sehr starke, ausgeprägte britische Klassengesellschaft. Also stand die Queen mit ihrer Mode mehr für diese Klassengesellschaft und weniger eben für den diversen, bunten Regenbogen?
Ich glaube, sie stand gegen das bürgerliche Einerlei und gegen Kleider, die sagen müssen, dass man auf Kleider keinen Wert legt. Ja, das ist ja sozusagen der bürgerliche Sprechakt. Und dagegen hat sie sicherlich einen aristokratischen Sprechakt gesetzt. Aber ich würde sagen, sie hat ihn nicht gegen eine diverse Gesellschaft gesetzt, sondern sie hat ihn eben gegen das bürgerliche Understatement gesetzt.
Man konnte ja auch immer wieder in ihre Looks etwas rein interpretieren oder irgendwie Botschaften herauslesen. An welche Momente erinnern Sie sich da?
Ja, also die letzten waren natürlich die Obama-Brosche bei Trumps Besuch, ja, oder auch der Europahut, als wir den Brexit facen mussten oder als sie auch mit dem Brexit fertig werden musste. Die symbolträchtigste Form war aber wohl ihr Krönungskleid, ja, wo sie im Prinzip als Braut des Commonwealths oder als Herrscherin des Commonwealths alle Symbole dieses Commonwealth aufgenommen hat. Ja. Also die Tudor-Rose, die schottische Distel, das irische Kleeblatt, das Waliser Lauch, den indischen Lotus, das kanadische Ahornblatt und so weiter. Ja. Also da hat sie wirklich in ihrem Kleid praktisch ihr Reich abgebildet oder symbolisch abgebildet, wenn Sie so wollen.
Der neue König, der Sohn der Queen, König Charles III., ihm wird, vermute ich jetzt mal, nicht so eine Auswahl an Kleidung zur Verfügung stehen. Oder sehe ich das falsch? Hat er auch die Möglichkeiten, sich über seine Mode so bunt und vielseitig wie seine Mutter zu definieren?
Ich glaube nicht, dass er das bisher getan hat. Also ich glaube, dass Charles sich eher dem bürgerlichen Ideal des Anzugträgers eigentlich ernährt. Er hat ein paar Mal aristokratische Ausreißer, ja, wenn er Golf spielt oder reitet oder sowas. Aber sonst fällt er doch eigentlich nicht so aus der bürgerlichen Männlichkeit heraus, wie seine Mutter das sicherlich, also überhaupt aus der Bürgerlichkeit herausgefallen ist.
Wie ist es denn jetzt mit der nächsten Generation? Zum Beispiel Herzogin Kate, die Ehefrau von Prinz William. Sie ist ja auch schon mal in günstigeren Kleidern von großen Fast-Fashion-Marken aufgetreten. Kleider, die man dann in Sekunden schnell im Online-Shop nachkaufen konnte. Die Minuten, nachdem man die ersten Fotos von ihr in solchen Kleidern gesehen hat, die waren dann auch sehr schnell ausverkauft. Ja, beginnt da jetzt irgendwie auch eine neue Mode-Ära?
Also natürlich steht die Königin für eine Ära, die eben nicht von der Stange ist und die schon gar nicht Fast Fashion ist, sondern Sie haben das schon gesagt. Sie hat eigentlich eher diese Praxis gehabt, die die bürgerlichen Damen und oder auch der Hof natürlich im 18., 19. Jahrhundert hatte, wo sie eben nicht Designer getragen haben und nicht den Namen getragen haben, sondern wo sie sich selber den Stoff ausgesucht haben, wo nicht alles aus einer Hand kam und die ihren Stoff dann zu dem Schneider ihrer Wahl gebracht haben. Ja, sie kommt damit aus einer Zeit, in der es noch nicht alles aus einem Guss, aus einem Haus kam. Das fing mit Charles Frederick Worth an in Paris, sondern wo die Damen noch die Stoffe selber aussuchten, die hinbrachten und ihnen die Kleider auf den Leib geschneidert wurden. Diese Zeit ist vermutlich mit ihr zu Ende gegangen. Es gab dann eben auch Hoflieferanten. Ja, also sie hatte Norman Hartnell zuerst und Karl Ludwig Rese. Das heißt, sie hatte auch Schneider, die hauptsächlich für sie gearbeitet haben. Und auch ihre Handschuhe zum Beispiel kamen aus einem bestimmten Haus. Und die haben dann eben auch den Titel des Hoflieferanten bekommen. Und diese Ära ist sicherlich an ihr Ende gekommen, was man handwerklich und aus vielen Momenten wirklich bedauern kann. Aber was jetzt wohl so ist.
Die Queen bleibt uns also nicht nur als Mode-Ikon in Erinnerung, wie sehr bleibt sie uns auch als Marke in Erinnerung? Also jetzt auch Stichwort The Firm, die Firma, wie sich die Royal Family auch selbst bezeichnet.
Also ich glaube, da hat Queen Elizabeth wirklich ganz deutliche Signale gesetzt. Man erkennt sie ja, sie und ihren Look ja eigentlich sofort. Insofern ist sie zu einer Pop-Ikone geworden. Sie hat sicherlich Modegeschichte geschrieben und diese Buntfarbigkeit, immer dieses Behütete, das hat sie sicherlich zu einer Ikone gemacht.
Gestern starb Queen Elizabeth im Alter von 96 Jahren. In Erinnerung wird sie auch als sehr farbenfroh gekleidete Königin bleiben. Welche Codes hinter der Mode stecken, darüber habe ich mit der Modetheoretikerin Barbara Finken gesprochen. Frau Finken, danke Ihnen.
Ich danke Ihnen. Schönen Abend.
SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.